Deutschlandfunk, eine Welt.
Heute mit Andreas Noll im Studio. Herzlich willkommen. Anklage im Bürgerkriegsland oder Auslieferung in die europäische Heimat. In der EU wird über den Umgang mit ausländischen IS-Terroristen gestritten. Wie die irakische Justiz damit umgeht, ist das erste Thema dieser Sendung. In Mosambik ist die Nothilfe für die Zyklonopfer angelaufen. Aber dem Wiederaufbau, dem nachhaltigen Wiederaufbau der verwüsteten Gebiete steht auch die Korruption im Wege. Und wir berichten über die wachsende Angst Australiens vor der chinesischen Militärmacht. Das Tauziehen um Einfluss auf südpazifische Inselparadiese ist eine der Folgen dieser Entwicklung. Mit ihrem Geburtsland in Westeuropa hatten viele abgeschlossen, aber nach dem militärischen Zusammenbruch des IS-Kalifats könnte ihre westliche Herkunft womöglich eine letzte Überlebensversicherung für ausländische IS-Kämpfer sein. Hunderte von ihnen werden seit Wochen und Monaten in syrischen und irakischen Gefängnissen und Lagern festgehalten. Während in Syrien vor allem die Kurden auf Auslieferungen nach Europa drängen, hat es im Irak bereits hunderte Gerichtsverfahren gegeben. Charlotte Bruneau über die Folgen für eine zerrissene Gesellschaft.
Dutzende Frauen, umhüllt von langen schwarzen Abayas, sitzen schweigend am Straßenrand. An der Sicherheitsabsperrung des Gerichtshofes dürfen sie nicht vorbei. Unter dem grauen Nieselregen warten sie auf ihre Ehemänner, Brüder oder Söhne. Heute sollen die irakischen Richter entscheiden, ob sie als Terroristen des Islamischen Staats verurteilt werden oder nicht. Der Eingang zum Antiterrorgerichtshof von Talkef, einer kleinen Vorstadt von Mossul im Norden des Irak, ist überfüllt. Agenten des Geheimdienstes, nationale Sicherheitskräfte, Bundespolizisten sprechen sich mit gedämpften Stimmen ab. Anwälte mit schweren Aktenordnern laufen an ihnen vorbei, in den langen Flur hinein. Dort warten die Angeklagten, leicht erkennbar durch ihre dunkelbraunen Häftlingsanzüge. Mit dem Gesicht zur Wand gedreht, hocken sie auf den Knien, die Augen starr auf den Boden gerichtet. Der Gerichtshof in Talkef bearbeitet die höchste Zahl an IS-Verdächtigten im ganzen Irak. Alleine im Jahr 2018 sollen es 9.000 gewesen sein. Der Präsident des Antiterrorgerichtshofes, Raid al-Masla.
Der Gerichtshof hier beschäftigt sich nur mit den Straftaten von Terroristen. Die Prozeduren starten mit einer Anklage durch die Opfer, Informanten, Zeugen, dem Staatsanwalt oder anderen, die von den Taten der Terrororganisation IS betroffen sind. Wir haben auch viele Open-Source-Informationen.
Während der Befreiung Mossuls 2017 sind neben irakischen auch hunderte ausländische Kämpfer festgenommen worden. Auch wenn die Ausländer nicht hier, sondern in der Hauptstadt Bagdad vor Gericht gestellt werden, gilt für fremde Dschihadisten das gleiche irakische Gesetz.
Wir machen keinen Unterschied. Das Gesetz gilt für jeden. Jeder Fall hat seine eigenen Besonderheiten. Der Ausgang hängt von den vorhandenen Beweismitteln ab. Jeder, der sich an Mord oder an Anschlägen beteiligt hat, wird zum Tode verurteilt.
Auch den rund 1.000 ausländischen Dschihadisten in irakischer Haft droht also die Todesstrafe. Und genau das bereitet der EU Kopfzerbrechen. Die aktuell noch ergebnislosen Debatten in Deutschland scheinen bis heute nur eines klar zu machen. Zurückholen will sie, mit Ausnahmen etwa für Minderjährige, eigentlich keiner. Soll die irakische Justiz nun über sie urteilen, auch zum Tode? Völkerrechtlich ist die Todesstrafe nicht verboten, aber geächtet. Sie verstößt unter anderem gegen die Europäische Menschenrechtskonvention sowie das deutsche Grundgesetz. Aber genau deswegen zögert die irakische Regierung, die ausländischen Kämpfer auszuliefern bzw. eine Auslieferung anzustreben. Dies erklärt ein Anwalt aus Mossul, der lieber anonym bleiben möchte.
Ehrlich gesagt tendiert die irakische Regierung eher dazu, sie nicht auszuliefern. Aus dem Grund, dass viele Länder, so wie in Europa oder Australien, Abkommen gegen die Todesstrafe unterschrieben haben. Und auf dieses Urteil zu verzichten, würde hier gegen den Willen der Opfer des IS gehen.
Diejenigen, die für die Terrororganisation Islamischer Staat getötet haben, nicht selbst zum Tode zu verurteilen, sei nicht nur unfair, sondern sogar gefährlich, meint der Chef der Antiterrorabteilung des Innenministeriums in Mossul, Mohammed Talal.
Wenn ein Kläger gegen einen Terroristen, der beispielsweise seine Mutter umgebracht hat, Beschwerde einlegt, darf ich den Schuldigen nie wieder freilassen. Wir haben unsere eigenen Sitten hier. Die Angehörigen werden den Angeklagten dann selbst töten wollen und sagen, die Regierung hätte sich nicht gerecht. Wenn wir nicht jeden gleich festgenommen hätten, wäre hier ein schreckliches Massaker geschehen.
Der soziale Zusammenhalt im Irak ist zerrüttet. Die Herausforderungen an Staat und Justiz gehen weit über die Bestrafung der IS-Mitglieder hinaus. Denn diese hinterlassen nicht nur Opfer, sondern auch ihre eigenen Kinder und Familien. Wie diese nun zusammenleben sollen, weiß keiner. Khairi Shaburi war der einzige von 5 Brüdern, der es schaffte, dem IS zu entkommen, als dieser die Stadt Mossul überfiel. Er sieht keine gemeinsame Zukunft mit Angehörigen des IS, der im arabischen Raum von den meisten Daesh genannt wird.
Was wir letzten Endes fordern, ist die Bestrafung der Schuldigen. Kämpfer sollen zum Tode verurteilt und ihre Familien weit weg von hier deportiert werden. Das sind unsere Forderungen als Angehörige von Opfern des IS oder von Vermissten.
Verpönt und verlassen werden auch die Angehörigen von IS-Kämpfern indirekt mitbestraft. Auch wenn sie ihre Unschuld beweisen können, wollen Opfer des IS sie nicht mehr als Nachbarn haben. Umm Mali ist seit über einem Jahr in einem der vielen Lager für Binnenflüchtlinge im Irak untergetaucht. Ihre beiden Söhne sind in Haft. In ihre Heimatstadt Sinjar kann sie nicht zurückgehen, sagt sie.
Wir haben Angst, zurückzugehen. Wir haben Angst vor der Wut der Jesiden. Keiner von uns kann in sein Dorf zurückkehren. Es ist nicht sicher.
Ohne Arbeit und ohne Zukunftsperspektive muss sich Umm Mali jedoch um ihre 2 kleinen Söhne kümmern, die zu Zeiten des sogenannten Kalifats in Mossul geboren wurden. Shirvan Aldobardani, ein Parlamentsabgeordneter aus Nineveh für die Demokratische Partei Kurdistans, fürchtet, dass in den Lagern eine Zeitbombe tickt. Die Kinder der IS-Kämpfer müssten dringend umerzogen werden.
Wir brauchen eine internationale Zusammenarbeit zwischen Nichtregierungsorganisationen und unserer Regierung. Wie Sie wissen, hat der IS Kinder indoktriniert und auch als Kämpfer eingesetzt. Das ist nicht einfach wieder gut zu machen.
Für die irakische Gesellschaft ist die heikle Frage, wie sie mit ihren eigenen IS-Angehörigen umgehen will, wohl schwieriger zu lösen als die des Schicksals der ausländischen IS-Mitglieder, meint der Anwalt aus Mossul.
Die ausländischen Familien wurden in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt. Nach der Befreiung von Tal Afar haben sie um die 200 bis 250 Familien zurückgeführt, Frauen und Kinder. Aber die Kämpfer, die wollen wir nicht zurückschicken.
Die Prozesse gegen IS-Terroristen im Irak, Charlotte Bruno berichtete. Fachleute haben übrigens jetzt einen internationalen Sondergerichtshof für Dschihadisten ins Gespräch gebracht. Das könnte einen wichtigen Beitrag zur Aufarbeitung leisten. Mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde raste er vor gut 2 Wochen über die Küste Mosambiks hinweg, der Zyklon Idai. Mehr als 700 Tote haben die Behörden bislang gemeldet, aber noch immer werden unzählige Menschen vermisst. Und wie so häufig bei Naturkatastrophen folgen mit etwas Verzögerung die Seuchen. Die Zahl der Cholera-Fälle ist drastisch gestiegen. Für den 30 Millionen Einwohnerstaat ist das besonders schwer zu bewältigen, gilt Mosambik doch als Armenhaus Südafrikas. Johannes Beck ist Leiter der Portugiesisch für Afrika-Redaktion bei der Deutschen Welle. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, in welchem Umfang die Regierung Hilfe für fast 2 Millionen Betroffene leisten kann.
Also nicht in einem allzu großen Umfang. Mosambik ist ganz eindeutig auf die Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Das hat der Staatspräsident auch ganz kurz nach den Fluten schon klar zum Ausdruck gebracht, als er in Beira war, nachdem der Zyklon über die Stadt hinweggezogen ist. Das ist die größte Stadt im Zentralmosambik, die zweitgrößte Stadt des Landes. Es sind sehr, sehr wenige Helikopter beispielsweise in Mosambik zur Verfügung gewesen, um die Leute zu retten, die auf den Dächern oder in Bäumen ausgeharrt hatten. Es gibt in Mosambik zwar ein nationales Katastropheninstitut, das in den letzten Jahren auch mit viel Hilfe aus dem Ausland, unter anderem von der GIZ, teilweise sehr stark verbessert wurde. Aber das Land ist sehr, sehr groß und sehr, sehr arm und hat sehr wenige Straßenverbindungen, die gut ausgebaut sind. Das heißt, genau in diesen Momenten, wo es sehr viel regnet, wo es stürmt, kommt man nur sehr schwer in die Dörfer ohne Luftunterstützung, zumindest in den ersten Tagen. Das dauert dann teilweise, dann waren sogar ganze Nationalstraßen weggespült. Das heißt, man braucht die Hilfe aus dem Ausland, ganz klar.
Sie haben gesagt, Stichwort Luftunterstützung, Helikopter gibt es wenige. Was fehlt noch?
Im Moment fehlt es vor allem an Wasseraufbereitung. Es ist so, dass in den ersten Tagen die Rettung der Menschen, also wirklich das Rausholen der Menschen aus den gefährlichen Gebieten im Vordergrund stand. Und jetzt ist die große Herausforderung, frisches, sauberes Wasser zu bekommen. In den meisten Orten gibt es nicht sowas wie eine klassische Wasserversorgung über Rohre. Da müssen sich die Leute das Wasser aus nahegelegenen Flüssen oder Teichen holen. Und wenn man dann noch weiß, dass das Zentralkrankenhaus in Beira auch selbst jetzt noch, 2 Wochen nach dem Zyklon, immer noch nicht komplett wieder in normaler Kapazität arbeiten kann, weil so viele Schäden durch den Zyklon verursacht wurden, dann kann man sich vorstellen, dass es auf den kleinen Dörfern, auf dem Land teilweise noch viel schlimmer aussieht.
Sie sagen, Mosambik ist abhängig von der Unterstützung aus dem Ausland. Gibt es diese Unterstützung durch die Nachbarländer oder auch von afrikanischen Organisationen?
Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz große Hilfsbereitschaft diesmal gewesen, die auch teilweise sehr, sehr schnell mobilisiert wurde. Interessanterweise vieles aus dem Süden, nicht so wie früher nur aus, sage ich jetzt mal, dem entwickelten Norden. Die indische Marine war zufällig auf dem Weg nach Durban in Südafrika und hat dann direkt mit mehreren Schiffen in Beira einen ganz großen Teil der aktuellen Nothilfe geleistet. Es sind aus Südafrika auch Helikopter gekommen. Es gab Länder in Afrika, von denen man es überhaupt nicht vermutet hätte, dass sie Geld gespendet haben. Zum Beispiel Guinea-Bissau, auch ein portugiesischsprachiges Land. Und über die gemeinsame Geschichte des Befreiungskampfes gegen die portugiesischen Kolonisatoren, auch mit Mosambik gut verbunden, hat beispielsweise 100.000 US-Dollar gespendet. Das ist für Guinea-Bissau eine ganze Menge Geld. Angola hat 50 Tonnen Medikamente nach Mosambik geschickt, ebenso auch Sicherheitspersonal. Und ich persönlich bin sehr überrascht, wie viel Hilfe auch selbst aus Mosambik von Privatpersonen kommt. Es gab in Maputo eine riesige Sammlung von Tonnen und Tonnen und Tonnen an Nahrungsmitteln, an Kleidern, die nachher mit einem Schiff nach Beira gebracht wurden. Es wird in den nächsten Tagen in einigen Orten in Mosambik weitere Aktionen geben. Manche Menschen haben angefangen, einen Teil ihres Lohnes zu spenden. Andere organisieren Solidaritätskonzerte. Also passiert sehr, sehr viel inzwischen auch im Land selber. Das ist ein großer Unterschied zum Beispiel zu den letzten Fluten im Jahr 2000.
Mosambik zählt zu den ärmsten Ländern der Welt. Gleichzeitig ist der Staat durchaus rohstoffreich. Es gibt große Kohle- und neu entdeckte Gasvorkommen im Norden des Landes. Es gibt Edelsteine. Was sind die strukturellen Gründe für diese Dauerkrise im Land?
Also es gibt ein ganz großes Problem, dass diese Rohstoffökonomie nicht bei den einfachen Menschen ankommt. Das ist nichts, was auf Mosambik beschränkt ist. Aber wir erleben es, wenn im Kohlebereich beispielsweise Kohleabbau stattfindet, in Tete, das ist die Region in Mittelmosambik, auch eine der Regionen, die vom Zyklon betroffen wurde, dann ist das sehr kapitalintensiv. Da stehen riesige Maschinen, ein paar wenige Spezialisten aus dem Ausland bedienen die. Dann wird die mit Zügen an den Hafen gebracht in Beira oder in Nacala im Norden des Landes und dann verschifft. Und das war's dann. Es entsteht da kein Mehrwert. Mit dem Gas wird es ähnlich sein im Norden des Landes oder es ist jetzt auch schon so. Im Süden des Landes gibt es eine Gaspipeline von der Provinz Inhambane nach Südafrika, der südafrikanischen Firma Sasol. Und da haben Studien nachgewiesen, dass ein Großteil des Gewinnes in Südafrika anfällt, weil das Gas zu sehr niedrigen Preisen von Mosambik nach Südafrika verkauft wird. Die Firma Sasol dann einen Großteil des Gewinnes in Südafrika einstreicht. Das heißt, die Steuereinnahmen selbst sind sehr niedrig. Dann haben die ein paar Schulen gebaut, ein paar lokale Infrastrukturmaßnahmen gemacht, aber an und für sich keine Jobs geschaffen. Also ich bin da auch schon durch diese Orte durchgefahren. Man merkt eigentlich fast nichts von dem Reichtum, der dort produziert wird.
Auch in Mosambik wird stark über korrupte Politiker geklagt. Wie sehr belastet die Korruption die Entwicklung des Landes?
Das ist mit Sicherheit einer der maßgeblichen Faktoren, warum es nicht vorankommt, zusammen mit der fehlenden Bildung und der fehlenden Gesundheit, wobei viele auch sagen, dass sowohl im Bildungs- als auch im Gesundheitsbereich die Korruption mit am grassierendsten ist und deswegen auch dafür verantwortlich ist, dass es nicht weitergeht. So ist zum Beispiel sehr üblich in Mosambik, dass Lehrer teilweise gute Noten gegen sexuelle Gefälligkeiten vergeben. Im Gesundheitsbereich kommt es oft vor, dass in Gesundheitszentren Medikamente verschwinden, die dann nachher in privaten Apotheken verkauft werden, obwohl sie eigentlich kostenlos den Menschen zur Verfügung gestellt werden müssten. Das ist aber der, sage ich jetzt mal, der Bodensatz der Korruption. Ein ganz, ganz großes Problem der letzten Jahre war, dass auch seitens der Regierung riesige Korruptionsfälle passiert sind. 2013 bis 2016 zum Beispiel hat die Regierung mit Hilfe von drei staatlichen Firmen, MAM, Ematum und Proindicus, 2 Milliarden US-Dollar an Schulden aufgenommen und das ohne Zustimmung und ohne Kenntnis des Parlaments. Diese Schulden sind nach Ansicht vieler Beobachter völlig illegal, werden aber bis heute zurückbezahlt oder zumindest versucht die Regierung, die zurückzubezahlen. Der jetzige Präsident war damals Verteidigungsminister. Es gibt viele, die sagen, dass er nicht unbehelligt gewesen sein kann von dieser Schuldenaffäre. Der Finanzminister des Landes, Manuel Chang, ist derzeit in Südafrika in Haft, weil die USA ein Auslieferungsbegehren gestellt haben, denn ein Großteil dieser 2 Milliarden US-Dollar sind verschwunden. Man weiß bis heute nicht, wofür dieses Geld eingesetzt wurde. Die Geber, die internationalen Geber, haben teilweise daraufhin auch ihre Zahlungen an Mosambik ausgesetzt. Das hat das Land in eine schwere Wirtschaftskrise geschickt und ist auch letzten Endes wahrscheinlich dafür verantwortlich, dass Mosambik zahlungsunfähig ist. Der IWF überlegt sich, der Internationale Währungsfonds, derzeit, ob sie Mosambik wieder helfen nach dem Zyklon. Zumindest gibt es erste Anzeichen, dass das passieren könnte. Aber die Glaubwürdigkeit der Regierung und auch die Glaubwürdigkeit, jetzt neues Geld zu bekommen, um beispielsweise die dringenden Investitionen für die Reparatur der Infrastruktur, die bei dem Sturm kaputt gegangen ist, zu machen, die hat auf jeden Fall durch diesen Skandal gelitten.
Jetzt haben Sie einzelne Teilnehmer der politischen Führung benannt. In Mosambik ist es ja so, dass das Land seit dem Unabhängigkeitskrieg vor 4 Jahrzehnten ja von den Nachfolgern der Befreiungsfront autoritär regiert wird. Ist das womöglich auch ein wichtiger Faktor, dass es hier nicht zum kontinuierlichen Wechsel zwischen Regierung und Oppositionsparteien gekommen ist?
Ich denke mal auf jeden Fall. Immer dann, wenn sich Machtstrukturen verselbstständigen und es keine ausreichende demokratische Kontrolle gibt, ist natürlich besonders leicht, Korruption umzusetzen. Es gibt sicher auch Bereiche in der Frelimo, große Bereiche wahrscheinlich, die nicht korrupt sind. Aber es gibt auch Strukturen im Land, beispielsweise gibt es einzelne Provinzen im Norden und im Zentrum des Landes, in denen man als Privatfirma so gut wie keine Investitionen größerer Art tätigen kann, wenn man nicht ein Joint Venture, ein Gemeinschaftsunternehmen mit einem der dann dort ansässigen, einflussreichen Militärs und ehemaligen Unabhängigkeitskämpfer der Frelimo schließt.
Diese Naturkatastrophe, könnte das politisch eine Chance sein für Veränderung in dem Land oder wird das eher die Strukturen weiter zementieren?
Also wenn es überhaupt einen Einfluss hat, dann mit Sicherheit einen negativen. Leider hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass durch diese große Abhängigkeit Mosambiks von der Entwicklungshilfe gleichzeitig auch die regierende Partei gestärkt wurde. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick paradox, aber letzten Endes verschiebt es die Machtbalance in dem Land. Es gab Zeiten, in denen Mosambik 50% des nationalen Haushaltes von den Gebern bekommen hat. Also bilaterale Geber wie Deutschland oder multilaterale Geber wie die Weltbank oder beispielsweise die Europäische Union. Das führt dann dazu, dass die Regierung nicht mehr dem Parlament und auch der dortigen Opposition rechenschaftspflichtig ist, sondern letzten Endes eigentlich nur noch mit den Gebern verhandelt. Und die mosambikanische Regierung war sehr geschickt in den letzten Jahrzehnten. Sie hat es immer verstanden, sich auf die aktuellen entwicklungspolitischen Trends einzulassen, den aktuellen entwicklungspolitischen Diskurs zu sprechen. Wenn Mikrofinanzen in waren, dann hat man halt was zu Mikrofinanzen gemacht. Ging es um Frauenstärkung, dann war das im Fokus. Und so hat man es beispielsweise auch geschafft, dass Deutschland unter Zeiten der Entwicklungsministerin Wiczorek Zoll Mosambik als Musterland präsentiert hat. Und Mosambik war damals eines der ersten Länder, in das Deutschland sogenannte Budgethilfe gesteckt hat. Das heißt, man hat direkt den Haushalt des Landes finanziert und nicht einzelne Projekte. Das gilt heute als völlig gescheitert, auch im Hinblick auf diesen großen Korruptionsskandal und würde wahrscheinlich auch sicher nicht nochmal wiederholt werden, aber zeigt auch ein bisschen, wie weit wir uns im Norden als Geber auch gerne haben täuschen lassen. Denn es ist, glaube ich, wenn man ehrlich ist, in Afrika schwierig, Regierungen zu finden, die man vorbehaltlos unterstützen kann. Und das sind dann meistens auch Regierungen der Länder, die eher schon weiterentwickelt sind.
ein Plädoyer für eine andere Entwicklungspolitik. Das waren Einschätzungen von Johannes Beck, dem Leiter der Portugiesisch für Afrika-Redaktion der Deutschen Welle. Das Interview können Sie auch auf unserer Homepage nachlesen unter deutschlandfunk.de. Wenn australische Politiker über China sprechen, sind sie hin und her gerissen. Der wirtschaftliche Handel mit dem Riesenreich ist verführerisch, doch die militärische Bedrohung durch Peking ist die andere Seite der Medaille dieser chinesischen Wiedergeburt in den vergangenen Jahren. Australien spürt diese Bedrohung bereits jetzt vor seiner Haustür, denn Peking investiert massiv in die Infrastruktur australischer Nachbarn im Südpazifik. Die dadurch geschaffene politische Abhängigkeit könnte zu einer militärischen Bedrohung für die australische Küste werden. Der Kampf um Einfluss auf entlegene Inselparadiese ist voll entbrannt, wie Andreas Stummer berichtet.
Luganville im Südsee-Inselstaat Vanuatu. Man muss schon ins Boot steigen und ein paar Minuten aufs Meer hinaussteuern, um die größte Hafenanlage im Südpazifik in voller Länge zu sehen. Die Containerlastkräne, die Lagerhallen und den Terminal für Kreuzfahrtschiffe. Von einem zum anderen Ende misst das Dock von Luganville 500 Meter. Gebaut wurde es vor 2 Jahren für umgerechnet 75 Millionen Euro. Eine stolze Summe für ein armes Land wie Vanuatu. Doch die Regierung musste nicht einen Cent beisteuern. Die Hafenanlage wurde von China vorfinanziert. Das nötige Geld der Südseenation als Entwicklungshilfekredit gestundet.
Well, we are hitching our wagon to China, definitely. We've got our hitches on a number of wagons.
Wir suchen aktiv Partnerschaften mit China, aber auch mit anderen Nationen, sagt Vanuatus Außenminister Ralph Ranginwanu. Australien als größter Nachbar und China sind für uns besonders wichtig. Wir versuchen für Vanuatu das Beste herauszuholen, indem wir mit so vielen Ländern wie möglich zusammenarbeiten.
And I think for Vanuatu that's the best approach. We trying to get the most out of our relations with the maximum number of countries.
Eine Sportanlage mit Stadion und ein nagelneues Kongresszentrum in Vanuatus Hauptstadt Port Vila, Regierungsgebäude in Samoa, ein Unicampus in Papua-Neuguinea und ein 28 Stockwerke hoher Büroturm in Fiji. China kleckert nicht, es klotzt. Nur Australien gibt mehr Entwicklungshilfe im Südpazifik, jährlich etwa 5,5 Milliarden Euro, 6-mal so viel wie China. Stephen House, Professor für Entwicklungspolitik an der Nationaluniversität in Australiens Hauptstadt Canberra, hat beobachtet, dass die Hilfe aus Peking trotzdem lieber angenommen wird.
And that goes back to the issue of why Chinese aid is popular. It's because they don't try to influence governance.
Die Unterstützung der Chinesen ist so willkommen, weil sie, anders als Australien, den Regierungen der Südseenationen nicht auf die Finger schauen. Kein Wort über Korruption oder Missmanagement. Australien gibt viel Geld aus, um Einheimische aus- oder fortzubilden und die Wirtschaft anzukurbeln. Die Chinesen bauen lieber einfach eine Brücke. Das ist für viele Einwohner etwas Handfesteres.
Whereas they can look at Chinese aid and they can say, well, look, there's a bridge. And we really need that bridge. Yeah, much more discreet.
Canberra setzt auf Zusammenarbeit vor Ort, Peking auf Alleingänge. Infrastrukturprojekte werden mit chinesischem Geld und mit chinesischen Arbeitern schlüsselfertig abgewickelt. Arbeiter oder Zulieferer in den jeweiligen Südseenationen gehen leer aus. So sehr China beim Territorialkonflikt im südchinesischen Meer mit dem Säbel rasselt, vor Australiens Haustür setzt Peking auf Scheckbuchdiplomatie. Mit Krediten und Großprojekten kaufen sich die Chinesen in der Südsee immer mehr Einfluss und Respekt. Fijis Oppositionsführer Sitiveni Rambuka glaubt auf Kosten Australiens. Rambuka fürchtet, dass sich das Gleichgewicht in der Südsee in Richtung ferner Osten verschiebt.
If they become so powerful and we become impotent as far as that repayment is concerned.
Wenn China immer mächtiger wird und wir immer mehr damit kämpfen, all diese Kredite zurückzuzahlen, dann wird Peking irgendwann unsere öffentlichen Einrichtungen übernehmen, Häfen oder Flughäfen. Ich habe Angst, nicht nur um dieses Land, sondern um den gesamten Südpazifik. Denn wir verkaufen unsere Seele.
Not only for this country, but for the region. Because we're going to be selling our souls.
Zurück zum Pier von Luganville in Vanuatu. Während des Zweiten Weltkrieges hatte die US-Marine hier ihre zweitgrößte Basis im Südpazifik. Das Hafenbecken war damals tief genug für Kriegsschiffe und Flugzeugträger und ist es heute noch, auch für chinesische. Vanuatu liegt nur 1500 Seemeilen vom australischen Festland entfernt, erinnert Peter Jennings vom Institut für Strategiefragen in Canberra. Sollte Peking dort einen Marinestützpunkt errichten können, wäre die dicht besiedelte Ostküste Australiens zum ersten Mal seit 1942 wieder militärisch bedroht.
We're not as major an infrastructure player in the Pacific as we should be, and I think government needs to take steps.
Australien muss mehr Infrastrukturprojekte in der Südsee finanzieren und dafür sorgen, dass es bessere Geschäftsbedingungen mit den Inselnationen im Pazifik gibt. Sonst verlieren wir den Einfluss, den wir glauben zu haben, an China.
And either we step up and start to compete, or we're going to lose the influence that we think we have to a country like China.
Jüngstes Beispiel, ein 4000 Kilometer langes Unterwasserkabel von Australien bis zu den Salomonen, das die Telekommunikation auf den Inseln verbessern soll. Eigentlich sollte der chinesische Technologieriese Huawei das Kabel legen, bis Datenschützer und der australische Geheimdienst protestierten. Mit Erfolg, das Kabel wird jetzt von Australien installiert. Strategieberater Peter Jennings ist zufrieden. Denn für Australien, sagt er, gehe es im Südpazifik längst nicht mehr nur um Nachbarschaftshilfe, sondern auch um nationale Sicherheit.
I think it's a very welcome development that the Australian government is now taking its responsibilities more seriously in the South Pacific.
Es ist eine willkommene Entwicklung, dass Australien in diesem Fall seine Pflichten im Südpazifik ernster genommen hat. Denn wenn wir dieses Tauziehen mit China nicht gewinnen, dann wird der Südpazifik in 5 Jahren genauso ein chinesisches Gewässer sein wie das südchinesische Meer.
Frankly, if Australia is not prepared to step up and do that in 5 years' time, the South Pacific will be every much a Chinese lake, as is the South China Sea.
Das Rennen um Einfluss im Südpazifik zwischen China und Australien, Andreas Stummer berichtete. Gleich nach den Nachrichten folgt hier Campus und Karriere mit Benedikt Schulz und einer Sendung über die akademische Freiheit in Europa. Nicht nur in Ungarn ist die in Gefahr geraten. Beteiligen können Sie sich auch an der Sendung über das Hörertelefon 00800 4464 4464 oder per Mail an campus@deutschlandfunk.de. Bis hier an der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.